Der Merkur ist im retrograden Umlauf. Sowas liest man manchmal in Horoskopen oder anderen astrologischen Werken, oftmals verbunden mit Warnungen und Hinweisen, dass man besonders vorsichtig sein muss. Aber was bedeutet das eigentlich? Tatsächlich hat diese scheinbare Rückläufigkeit der Planeten teilweise am Himmel den Astronomen schon in früher Zeit großes Kopfzerbrechen bereitet und man war sich nicht ganz klar, wie das zu erklären wäre. Erst als man einen großen Irrtum beseitigen konnte und ein Weltbild geschaffen hat, was endlich der Realität entsprochen hat, dann konnte man sich diese retrograden Orbits, diese retrograden Zeiten der Planeten wirklich erklären. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir in diese ganze Planetenproblematik eintreten, habe ich heute nochmal eine kurze Vorschau für euch, und zwar für den Mai. Wir sind ja jetzt Anfang Mai und am 5. Mai, da kommt schon das erste Highlight des Mais, und zwar ist da der Höhepunkt der Eta Aquariden. Das ist ein Meteorstrom aus dem Wassermann, daher auch der Name. Eigentlich sind da 40 bis 85 Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten. Da sind wir allerdings ein bisschen schlecht positioniert dafür in Deutschland, denn der Wassermann bzw. der Ursprung der Eta Aquariden, der ist bei uns erst auch am 5. Mai in den letzten Morgenstunden sichtbar, also in den letzten Stunden vor der Morgendämmerung, und somit ist der Winkel sehr, sehr flach und der Ursprung steht auch nicht wirklich hoch am Himmel. Das heißt, bei uns kann man dann eher mit so 10 bis 15 Sternschnuppen pro Stunde rechnen. Ist aber immer noch ein ganz netter Meteorstrom und richtig cool an der Stelle. Der Ursprung, das habe ich ja schon ganz oft erzählt, woher das kommt. Also wir haben diese Kometen oder andere Himmelskörper, die auf ihrer Bahn so eine Staubspur hinterlassen. Und durch diese Spur fetzt dann die Erde einmal durch in ihrem Umlauf. Und das sind dann diese verglühenden Partikel in der Erdatmosphäre von dieser Staubspur, sind dann die Sternschnuppen, die wir sehen. Und die Staubspur, die die Eta Aquariden auslöst, die ist gesetzt vom Halleschen Kometen, den ja einige bestimmt schon gut kennen. Positiv für diesen Meteorstrom ist die Tatsache, dass am 8. Mai Neumond ist. Das heißt, es ist schön dunkel. Wer also früh aufstehen möchte und den es nicht stört, dass es nicht gleich 85 Sternschnuppen pro Stunde sind, sondern mehr so 10 bis 15, der hat ganz gute Chancen, die ein oder andere Schnuppe zu erwischen. Am 9. Mai befindet sich der Merkur in größter westlicher Elongation. Das bedeutet, er erreicht seinen größten Abstand zur Sonne und ist am Morgenhimmel tatsächlich zu beobachten. Es ist aber schon recht hell und an der Stelle natürlich immer die Warnung, wenn man den Merkur beobachten will, dann ist die Sonne meistens nicht weit weg und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht mit dem Feldstecher oder dem Teleskop in die Sonne schaut, aus Versehen. Am 23. Mai ist Vollmond, das ist der sogenannte Blumenmond, einfach aufgrund der vielen Blumen, die zu dieser Zeit, zu dieser Jahreszeit auf der nördlichen Hemisphäre so langsam rauskommen, und dieser Vollmond steht im Skorpion. Im Bereich der Raumfahrt gibt es tatsächlich auch einen ganz interessanten Termin. Ich konnte leider nicht rausfinden, wann genau, aber der Start der chinesischen Sonde Chang'e 6 ist geplant für Mai. Das ist eine unbemannte Sonde, die soll nach 53 Tagen Reisezeit mit 2 Kilogramm Bodenproben vom Mond zurückkehren. Die Landestelle der Sonde und auch eben dann der Ort, wo die Bodenproben gesammelt werden, ist auf der dunklen Seite des Mondes im Apollo-Krater. Und man hofft hier, Material des Mondmantels zu erhalten, der bei den Einschlägen, die der Mond ja erlebt hat, auf die Oberfläche gelangt sein könnte und jetzt da mehr oder weniger versteinert rumliegt. Der Name der Sonde ist eigentlich sehr schön gewählt. Es ist die chinesische Mondgöttin Chang'e und das 6 bedeutet ja, dass es schon 5 andere Sonden wahrscheinlich davor gab. Und tatsächlich, Chang'e 5 hat bereits von der erdzugewandten Seite ungefähr 1,7 Kilogramm Mondmaterial gesammelt und 2020 zurück zur Erde gebracht. Und mit dieser damaligen Mission wurde China dann das 3. Land nach den USA und der damaligen Sowjetunion, das Mondsample zurück zur Erde bringen konnte. Also ich hoffe, dass der Start tatsächlich stattfindet im Mai. Werde dann natürlich auch ein Auge drauf haben, falls ihr Lust habt, sowas zu verfolgen. 53 Tage ist ja auch nicht so super lang. Das heißt, die Rückkehr kann man dann auch bald wieder erwarten. Ja, da kommen wir auch schon zum Thema des heutigen Podcasts. Und zwar ist das ausgelöst sozusagen durch eine Hörerfrage, und zwar vom Philipp. Der hat mir geschrieben, ich habe immer ein Problem mit der Vorstellung, was es heißt, wenn von rück- oder rechtsläufig geschrieben oder gesprochen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier vielleicht ein Rechtschreibfehler war oder ob tatsächlich da das Wort falsch verstanden wurde. Es heißt tatsächlich rechtläufig und nicht rechtsläufig. Also das hat nichts mit rechts-links zu tun, sondern sozusagen die richtige Richtung, rechtläufig und rückläufig. Aber Philipp schreibt weiter, wenn ich zum Beispiel Jupiter täglich um 23 Uhr vom gleichen Ort aus beobachte, dachte ich bisher, er bewegt sich am Himmel scheinbar von Ost nach West und das wäre rechtsläufig. Hier wieder rechtsläufig statt rechtläufig. Je mehr ich nun darüber lese, desto weniger blicke ich durch, da es den Eindruck erweckt, es wäre genau andersherum. Also, ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ein paar Sachen sortieren und dann blicken wir da sicher alle gemeinsam gleich komplett durch. Fangen wir erstmal mit der Erdrotation und ihrer Bahn um die Sonne an. Die Erde dreht sich, wenn man vom Nordpol der Ekliptik von oben, also nach unten guckt, also wenn wir praktisch von oben auf den Nordpol der Erde sehen, dann dreht sich die Erde gegen den Uhrzeigersinn um sich selbst und umkreist auch in dieser Richtung die Sonne, also immer gegen den Uhrzeigersinn. Planeten, die ebenfalls gegen den Uhrzeigersinn von oben aus betrachtet, also von diesem Nordpol aus betrachtet, die Sonne umkreisen, nennt man rechtläufig oder prograd. Und tatsächlich drehen sich alle Planeten gegen den Uhrzeigersinn von oben, vom Nordpol aus betrachtet, um die Sonne. Und fast alle rotieren auch rechtläufig, also prograd, gegen den Uhrzeigersinn um sich selber. Die einzigen beiden, die das nicht tun, sind Uranus und Venus. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann gibt es natürlich noch ein paar Monde, die ihren jeweiligen Planeten nicht rechtläufig umkreisen, also gegen die Rotationsrichtung des Planeten kreisen. Zum Beispiel der Neptunmond Triton, der umkreist den Neptun in einem retrograden Orbit. Das heißt also, wie gesagt, entgegengesetzt zur Richtung, in der der Neptun um sich selber kreist. Interessanterweise, der vorhin in der kleinen Vorschau für Mai bereits genannte Hallische Komet hat ebenfalls einen retrograden Orbit um die Sonne herum. Das heißt, er kreist im Uhrzeigersinn um die Sonne herum und nicht wie die Planeten gegen den Uhrzeigersinn. Bei Venus und Uranus ist diese retrograde Rotation um sich selber, kommt vor allem dadurch, dass ihre Achsen sehr, sehr stark geneigt sind. Die Erdachse hat ja eine Neigung von 23,4 Grad, also so eine sanfte Neigung. Der Uranus liegt praktisch komplett auf der Seite mit 98 Grad Achsneigung. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde der wie so ein Ball über seine Bahn rollen. Also der Pol zeigt in Richtung Sonne, der andere Pol zeigt weg von der Sonne und so rollt der Uranus über seine Bahn. Die Venus ist sogar noch heftiger geneigt und zwar um 177 Grad. Also das ist praktisch genau einmal falsch herum, in Anführungszeichen. Also 180 Grad wäre ja praktisch genau einmal auf dem Kopf. Und die Venusachse ist 177 Grad geneigt und so kommt dann eben auch diese retrograde Rotation zustande. Was tatsächlich sehr spannend ist, wenn man sich das mal anschaut in solchen Simulationen, da taucht die Venus mit dieser falsch herum, wieder in Anführungszeichen, gerichteten Rotation richtig auf. Also das fällt richtig auf, dass sie sich falsch umdreht, dass sie sich nicht in die gleiche Richtung dreht, wie sie um die Sonne kreist. So, das ist erstmal rechtläufig und retrograd und prograd erklärt. Und jetzt kommen wir zu dieser scheinbaren Rechtläufigkeit bzw. Rückläufigkeit der Planeten im Himmel. Und das betrifft die Position am Himmel in Bezug auf den Fixsternhintergrund, also auf die Sterne, den Sternhintergrund. Denn über die Nacht hinweg bewegen sich alle Sterne, sowie auch die Planeten natürlich, von Ost nach West. Der Philipp hat ja geschrieben, wenn ich den Jupiter beobachte, dann bewegt er sich von Ost nach West. Das tut er auch im Laufe einer Nacht, aber das ist natürlich die Erdrotation. Ja? Das ist die Erde, die sich unter diesem Himmel wegdreht. Die Sonne geht ja auch im Osten auf und im Westen unter. Das heißt, von uns aus gesehen bewegen sich innerhalb eines Tages oder in der Nacht dann alles am Himmel von Ost nach West geht im Osten auf und im Westen unter. Das ist aber nicht gemeint, wenn von dieser scheinbaren Rückläufigkeit gesprochen wird. Denn neben der täglichen Bewegung von Ost nach West laufen die Planeten in Bezug auf den Sternhintergrund durch ihre Bewegung um die Sonne auch sehr langsam von West nach Ost. Das passiert deutlich langsamer als 24 Stunden. Selbst bei den schnellsten Planeten, wo wir diese Bewegung sehr schnell sehen können, dauert das, bis die sich einmal über den Himmel, über die verschiedenen Sternbilder zum Beispiel, vorgearbeitet haben. Aber das Wort Planet kommt ja vom griechischen Wort für Wanderer. Wir wissen also, die bewegen sich die ganze Zeit über diesen Sternhintergrund, weil sie ja deutlich näher an uns dran sind und um die Sonne kreisen und verändern so im Gegensatz zu den Sternen am Nachthimmel ihre Position sehr schnell. Mal steht der Jupiter im Stier, mal in den Fischen. Und je näher ein Planet an der Sonne dran ist, desto schneller wandert er über den Himmel. Klar, denn die Umlaufbahnen sind kürzer und sind schneller unterwegs und so verändern sie ihre Positionen in Bezug auf diesen Sternhintergrund eben deutlich schneller. So, und jetzt ist es aber so, dass die Planeten sich nicht immer von Westen nach Osten bewegen, sondern teilweise komische Schleifen über den Himmel ziehen. Sie bewegen sich also in eine Richtung, also von Westen nach Osten, so wie man das eigentlich erwartet, bleiben dann scheinbar stehen, kehren um, machen eine Schleife, sind dann also rückläufig, laufen auf einmal von Osten nach Westen und bleiben dann wieder stehen und drehen dann wieder um und sind wieder rechtläufig. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Planeten plötzlich sich andersherum um die Sonne drehen, ihre Bahn verändern. Die Planeten laufen weiterhin rechtläufig um die Sonne, daran ändert sich so schnell nichts. Es liegt aber an unserem Aussichtspunkt im System. Wir beobachten das System ja nicht von oben, sondern wir beobachten das Sonnensystem von der Erde aus. Und die anderen Planeten haben eben eine unterschiedliche Umlaufzeit um die Sonne als die Erde. Wir stehen auf der Erde und kreisen mit ihr um die Sonne. Merkur und Venus sind schneller unterwegs, die sind ja auch weiter drin als die Erde. Alle anderen brauchen länger als ein Jahr für einen Umlauf um die Sonne. Und diese scheinbar rückläufige Bewegung kommt zustande, wenn es zwischen der Erde und einem anderen betroffenen Planeten einen Überholvorgang gibt. Also zum Beispiel die Erde, die am Mars vorbeizieht. Der Mars ist ja auf einer äußeren Bahn, das heißt, die Erde bewegt sich schneller. Der Mars braucht ungefähr 2 Erdjahre für einen Umlauf um die Sonne. Und einmal alle 2 Jahre zieht also die Erde innen an ihm vorbei. Und das ist genau während seiner Opposition, wenn also der Mars von der Erde aus gesehen direkt der Sonne gegenübersteht. Macht ja Sinn, wenn sie an ihm vorbeiziehen soll. Dann ist er auch besonders hell und groß. Das heißt, ein Mars in retrograder Bewegung wirkt auch sehr, sehr hell und groß. Vielleicht kommt da diese Assoziation in der Astrologie zustande, dass das was ganz Besonderes sein muss. Die Erde zieht also am Mars innen vorbei. Zuerst läuft der Mars noch vor der Erde, dann ist er mit ihr auf gleicher Höhe und dann lässt sie ihn hinter sich zurück, in Anführungszeichen. Ja? Und wie beim Überholen auf der Autobahn ist das. Kurzzeitig scheinen dann die beiden Autos in entgegengesetzte Richtung sich zu bewegen. Das ist ja natürlich jetzt hier in so einem Podcast, was nur mit Audioarbeit ein bisschen schwierig zu erklären. Ich habe euch ein super Video verlinkt in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Da wird das nochmal sehr schön visuell aufgearbeitet, warum das bei uns am Himmel dann so ausschaut, als ob es diese Rückwärtsbewegung vom Mars oder auch jedem anderen Planeten auf einmal geben würde. Das liegt einfach daran, dass das der Moment ist, wo die Erde an den äußeren Planeten vorbeizieht. Venus und Merkur ziehen ja ihrerseits dann an der Erde vorbei, weil die ja weiter drinnen sind und bewegen sich dann auch ebenfalls rückläufig. Also auch da hat man eben diese rückläufige Bewegung eigentlich, aber es ist sehr schwer zu beobachten, denn in dem Moment, wo zum Beispiel die Venus oder auch der Merkur an der Erde vorbeiziehen, da sind sie ja genau zwischen Erde und Sonne und so sind sie praktisch nicht sichtbar für uns, weil dann die Sonne im Weg steht die ganze Zeit, also dann wären sie nur tagsüber da. Das heißt, diese retrograde Bewegung sehen wir am Himmel fast, also kann man eigentlich nicht beobachten, wir wissen nur, sie findet statt, weil die Konstellation eben gerade so steht, wie sie steht. Ja, und bis ins 16. Jahrhundert machte diese rückläufige Bewegung eine Menge Ärger, und zwar fürs geozentrische Weltbild. Ein System, wo die Erde in der Mitte steht, kann diese eigenartige Bewegung, diese Schleifen der Planeten am Himmel, nicht wirklich erklären. Erst mit dem heliozentrischen Weltbild von Kopernikus konnte man diese Schleifen endlich ordentlich erklären, ohne irgendwelche wilden Konstruktionen vorzunehmen. Und dann ist das Ganze relativ klar und natürlich, dass es so sein muss, aber man muss halt dafür die Sonne ins Zentrum stellen und die Erde auf eine ihrer Bahnen als ein Planet von vielen, der eben um die Sonne kreist. Und durch diese Überholvorgänge kommt der retrograde Orbit zustande oder diese scheinbare Rückläufigkeit der Planeten. Übrigens, wenn wir schon davon sprechen, Merkur war vom 1. April bis zum 24. rückläufig. Der tritt jetzt also wieder gerade in seine Rechtläufigkeit ein. Dann ist es 2024, gibt es so einige Starts für die Rückläufigkeit der Planeten. Saturn fängt am 29. Juni an und beendet diese Rückläufigkeit tatsächlich erst am 15. November. Der Neptun startet mit dieser Falschrum-Bewegung am 2. Juli und bis zum 7. Dezember bleibt er in dieser Bewegung. Und dann geht es sogar rein ins Jahr 25. Der Uranus beginnt am 1. September und beendet die Bewegung am 30. Januar 2025. Der Jupiter startet am 9. Oktober und bewegt sich weiter so bis zum 4. Februar. Und der Mars startet Ende des Jahres am 6. Dezember und wird bis zum 24. Februar 2025 in retrograder Bewegung sein. Wie gesagt, in der Astrologie findet man die rückläufige Bewegung noch immer ja, recht gruselig, von schlechten Omen bis zur Empfehlung, keine Metallwerkzeuge in der Zeit zu kaufen, gibt es alles Mögliche. Ob das wirklich stimmt, das überlasse ich euch. Ich persönlich kann natürlich aus der Astronomie da nur sagen, das hat wenig mit uns zu tun, das ist einfach die Mechanik des Sonnensystems. Ich hoffe, ich konnte, Philipp, vor allem dir die Frage beantworten. Wie gesagt, das Video ist super hilfreich, weil das einfach viel mit Visuellem zu tun hat, was ich im Podcast so schlecht bieten kann. Aber vielleicht als Hintergrundinformation mit dem Video zusammen wird es dann klar. Falls ihr auch Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an info@sternwarte-münchen.de. Wenn euch Transluna gefällt, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt, und teilt ihn gerne mit Freunden und Familie. Wir freuen uns immer riesig, wenn die Community wächst. Die neue Folge Transluna kommt, wenn die Erde auf ihrer Bahn etwa 36 Millionen Kilometer weiter ist als heute oder auch, wie der Erdling sagt, in 2 Wochen. Bis dahin, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.